Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Ohne Zucker, ohne Kaffee und ohne Baumwolle geht bei uns nichts. 2,5 Tassen Kaffee trinkt allein jeder Deutsche pro Tag. Damit ist es das beliebteste Getränk hierzulande. Baumwolle, ich meine, da müsst ihr nur mal in euren Kleiderschrank gucken. Und Zucker, da muss ich euch vielleicht noch mal kurz daran erinnern, dass wir Deutschen in Europa die Nummer 1 Schokofresser sind. Ein Land, das bei all diesen drei Rohstoffen, also Kaffee, Zucker und Baumwolle, Weltmarktführer ist. So einem Land muss es doch eigentlich ziemlich gut gehen, oder? Ende des 18. Jahrhunderts heißt der Weltmarktführer für alle drei Haiti. Heute allerdings gehört Haiti zu den 10 ärmsten Staaten der Welt. Haiti ist der erste Staat der Welt, der von Sklaven, die sich selbst befreit haben, gegründet wurde. Befreit haben sie sich vor 215 Jahren von den europäischen Kolonialmächten. Und was da alles los war und warum dieses kleine arme Land ein ganz besonderes Land in der Geschichte der Welt ist, darum geht es heute in Eine Stunde History.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Tag, Matthias.
Sei gegrüßt.
Sklaven, die sich befreien, habe ich gerade gesagt, Matthias. Das heißt, es muss ja auch Sklavenhalter gegeben haben. Und das waren eben Europäer, die da auch irgendwie erstmal hingekommen sind auf diese Insel, mitten in der Karibik, auf der Haiti liegt. Die heißt übrigens Hispaniola, diese Insel. Und das ist auch schon ein Wink mit einem Zaunfall, wer zuerst da war auf dieser Insel Hispaniola.
Genau, es war der berühmte Christoph Kolumbus, der diese Insel zuerst betreten hat und sie für die spanische Krone erobert hat. Mhm. Schlimmer noch als die Tatsache der Eroberung waren die von den Eroberern eingeschleppten Seuchen, allen voran die Pocken. Die Haitianer waren diesen Krankheiten ebenso hilflos ausgesetzt wie der brutalen Unterdrückung, die vor allem durch gnadenlose Zwangsarbeit ein Massensterben unter den Ureinwohnern der Insel zur Folge hatte. Kolumbus war 1492 gekommen. Rund 40 Jahre später waren nur noch 4000 Ureinwohner am Leben, die dann nach langen Verhandlungen einen Vertrag mit Spanien aushandeln konnten, der den wenigen Überlebenden eine spärliche Existenz ermöglichte.
Die europäischen Kolonialmächte hatten, Matthias, ich sag mal vorsichtig, ja ein Interesse daran, ihre Kolonien auch zu bewirtschaften. Und dazu braucht man Leute. Wenn jetzt die Ureinwohner dezimiert waren, Frage, wer macht den Drecksjob jetzt?
Diese Frage haben sich die Spanier natürlich auch gestellt und sie haben eine Antwort gefunden, die nur eine Kolonialmacht sich ausdenken konnte. Es wurden aus anderen Kolonien Sklaven nach Haiti verschleppt. Einer Zählung des Jahres 1542 zufolge lebten und arbeiteten rund 30.000 Sklaven auf der Insel und ersetzten so die Arbeitskraft derer, die die Spanier vorher umgebracht hatten. Diesen turbulenten ersten Jahrzehnten nach der Eroberung durch Kolumbus folgten französische und englische Besiedlungen von Teilen der Insel. Lange Zeit lebten Seeräuber auf Haiti und starteten von hier ihre offenbar erfolgreichen Raubzüge gegen Schiffe, die durch die Karibik fuhren.
Seeräuber in der Karibik, da weiß man auch, woher die Idee für Jack Sparrow gekommen ist. Ne? Genau. Aber jetzt wieder zurück zu Spanien und Frankreich, denn irgendwann ist Haiti ja in den Besitz von Frankreich übergegangen. Wann war denn das und wie ist das passiert?
Genau, zum ersten Mal erkannte der französische König Ludwig XIV., das war der sogenannte Sonnenkönig, 1659 eine französische Siedlung auf der Insel offiziell als Teil der französischen Kolonien an. Kurz danach kamen die ersten Hugenotten in die Karibik. Sie waren aus Frankreich vor den Bekehrungsmissionen Ludwigs XIV. Geflohen. Diese systematische Protestantenverfolgung vertrieb hunderttausende Hugenotten. Die meisten blieben auf dem europäischen Kontinent, aber einige wenige verschlug es in die Karibik, unter anderem eben auf die Insel Haiti.
Über die Hugenotten und ihre Verfolgung haben wir auch schon mal eine,
ganz genau,
eine Stunde History gemacht.
Aber die französische Besiedlung eines Teils der Insel wurde natürlich von den Spaniern nicht gerne gesehen. Streit über die Besitzverhältnisse waren zwischen diesen beiden europäischen Kolonialmächten logischerweise vorprogrammiert. Französische Siedlungen wurden durch spanische Soldaten zerstört, aber kurz danach wieder aufgebaut. Es ging eine Weile in dieser Weise immer hin und her, bis sich die beiden Regierungen 1697 einigten.
Wie hat man das denn geschafft, wenn schon so viel böses Blut geflossen war?
Ja, das ist sehr merkwürdig oder auch für die damalige Zeit typisch, denn die Einigung zwischen den beiden Kolonialmächten geriet in einen damals in Europa schwelenden Konflikt, nämlich den pfälzischen Erbfolgekrieg. Was hat jetzt Haiti mit der Pfalz zu tun? Das ist im Übrigen ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es auch im 17. Jahrhundert schon globale Konflikte gab. Und immer dann, wenn die Kolonialmächte irgendwo auf der Welt aneinander gerieten, konnten Auswirkungen dieses Konfliktes ganz woanders zu spüren sein. So auch 1677. 1492 nach dem Frieden von Reichswijk. Frankreich wollte nach dem 30-jährigen Krieg seinen Einfluss auf weite Teile des deutschen Südwestens ausbauen und hatte dabei unter anderem die Pfalz ins Visier genommen. Einer Machterweiterung Frankreichs standen natürlich Spanien, der deutsche Kaiser und England skeptisch gegenüber. Also begann ein Geschacher um Besitzungen in Europa und Übersee, um eine weltweit betrachtet Veränderung zugunsten Frankreichs zu verhindern.
So, und bei diesem ganzen Geschacher kam dann auch die Insel Hispaniola, auf der eben Haiti liegt, unter den Hammer.
Ja, ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, aber zum Beispiel wurde Straßburg und das Elsass blieben französisch, der Oberrhein war fortan die französische Westgrenze, aber Freiburg etwa ging zurück an das Haus Habsburg, also Österreich. Gegen Geld verzichtete Frankreich dann auf seine Erbansprüche in der Pfalz. Schließlich hatten die jahrelangen Auseinandersetzungen im Südwesten Deutschlands die Staatskassen weitgehend geplündert. Auch die Spanier bekamen etwas, nämlich Luxemburg.
Meine Herren, ganz schön durcheinander das Ganze.
Ja. Furchtbar. Und in diesem Geschacher, anders kann man das wirklich nicht mehr nennen, konnte Frankreich einen Teil von Haiti behalten. Das war der Westteil der Insel Hispaniola mit dem Namen Santo Domingo. 1776 wurde eine Grenze zwischen dem spanischen und dem französischen Hispaniola gezogen, die im Wesentlichen der heutigen Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik entspricht.
Wie es mit diesem westlichen, jetzt französischen Teil, also Haiti, dann weiterging nach 1776, das erfahrt ihr gleich hier in eine Stunde History. Die Hälfte allen Zuckers auf der Welt kam aus Haiti. Und dazu war Haiti nebenbei auch noch Weltmarktführer bei Kaffee, Indigo und Baumwolle. Wow! Aber das funktionierte Ende des 18. Jahrhunderts eben auch nur deshalb, weil in Haiti abertausende schwarze Sklaven für knapp 30.000 weiße Grundherren malochten. Dann aber der Aufstand, der Bürgerkrieg, die Revolution und die Unabhängigkeit. Felix Stedde erzählt uns jetzt, was das in Frankreich so ausgelöst hat.
Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.
Sehr schön. Ist das Rousseau?
Das ist aus der Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte. Haben Sie etwa noch nicht gehört, was die Nationalversammlung da erlassen hat, meine Liebe?
Also ich habe es gehört. Was für eine forsche Sache, die die Nationalversammlung da fordert. Nur weil die Sache in den Vereinigten Staaten funktioniert, ich weiß ja nicht.
Na, aber was gibt's denn da nicht zu wissen? Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke.
Noch ein bisschen Milch für Ihren Kaffee, Monsieur.
Nein, danke, Madame. Ich mag meinen Kaffee lieber wie meine Sklaven. Schwarz und kräftig.
Ach, ja.
Aber ein bisschen Zucker würde ich noch nehmen. Merci.
Ach, natürlich gerne. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sie sprachen doch gerade so angeregt von der Deklaration der Menschenrechte. Hm?
Ach ja, natürlich. Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Was für eine Formulierung. Was für eine politische und geistige Sprengkraft.
Ja.
Das kann man doch nur bewundern. Schickes Kleid übrigens, das Sie da heute tragen, meine Liebe. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Ist das violett?
Indigo. Beziehen wir direkt aus der Karibik, von unseren Plantagen auf Saint-Domingue. Die Baumwolle auch. Es ist einfach nichts besser als die eigene Produktion.
Ja, ganz meiner Meinung. Wir haben unseren Zucker und Kaffee auch daher. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne diese Insel machen würde.
Umso schlimmer ist ja, was man momentan von der Insel hört. Die Sklaven haben dort im letzten August auf einer Plantage revoltiert und besitzen sogar die Dreistigkeit, eine Forderung an die Nationalversammlung zu schicken, in der sie ihre Freiheit fordern.
Kein Wunder, dass die Preise in die Höhe geschossen sind. Noch jemand Kuchen?
Ja, gerne.
Oh ja, ich auch. Aber die Nationalversammlung hat doch inzwischen ein Gesetz erlassen, das allen Bewohnern von Saint-Domingue die gleichen Rechte zugesteht. Unabhängig von der Hautfarbe. Sogar einen Regierungskommissar haben sie schon hingeschickt, um den Beschluss durchzusetzen. Santo...
Légère Félicité Santonax, ja. Von dem habe ich ja auch schon gehört.
450.000 Sklaven auf einer Insel und nur knapp 40.000 Weiße. Das ist doch ein Pulverfass. Irgendwann musste das passieren.
Wenn Sie mich fragen,
sind diese Mulatten an allem schuld. Ne? Reiche, freie, farbige mit eigenen Plantagen, die schon seit einer ganzen Weile das Wahlrecht fordern. Kein Wunder, dass die Sklaven anstacheln.
Aber ich dachte, die reichen Farbigen sind für die Sklaverei. Die verdienen doch gut genug selbst daran.
Genau, sie sind für die Sklaverei, die Revolution und eigenes Wahlrecht. Aber ich habe gehört, dass die aufständischen Sklaven für den König und gegen die Revolution und Unabhängigkeit sind, weil sie befürchten, dass unabhängigere und mächtigere Plantagenbesitzer für sie nicht gut sind.
Ach, das soll noch jemand die heutigen Verhältnisse verstehen, also...
Naja, fairerweise muss man doch sagen, dass Mulatten nur halbe Schwarze sind. Ein Elternteil schwarz, eines weiß. So viel Ordnung muss sein. Wir haben schließlich ein exaktes System für so.
Aber haben Sie nicht selbst einen Cousin, der Mulatte ist, Monsieur?
Aber nein, ich bitte Sie. Mein Cousin ist ein Carteron, nur ein Viertel schwarz.
Ach, und ich dachte immer, er wäre ein Grief. Sie wissen schon, dreiviertel schwarz.
Ich kannte ja mal jemanden, der ein Sakatra war, zu 7/8 schwarz.
Nein, Madame, Sie überraschen mich. Wobei ich gestehen muss, mein Großvater hat mir mal erzählt, ich sei ein Cartronné.
Ein 32. Schwarz? Mhm. Mein Gott, die Welt ist so kompliziert geworden. Man blickt da ja gar nicht mehr richtig durch. Noch jemand Kaffee?
Oh ja, ja, bitte. Mit einem 32. Milch.
Und wenn die Revolte auf Saint-Domingue noch größer wird?
Ach was, ein einfacher Sklavenaufstand. Der erledigt sich spätestens mit der Ankunft von Kommissar Sonthonax. Machen Sie sich lieber Gedanken um unsere Revolution und lassen Sie uns Kuchen essen. Ganz schön heiß, dieser Kaffee.
Gut pusten, da kann man sich schnell dran verbrennen. Noch etwas Zucker?
Revolution in Haiti und das Ergebnis, der erste erfolgreiche Sklavenaufstand Amerikas.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wie es zuging 1804, vor 215 Jahren in Haiti, als Haiti der erste unabhängige Staat Mittel- und Lateinamerikas wurde und zum ersten Staat, der von Sklaven erkämpft und geformt wurde, das haben wir hier eben gehört in Eine Stunde History. Aber wie erging es diesem freien Haiti anschließend so im Rest der Welt? Das besprechen wir jetzt mit Karin Schüller. Sie ist Professorin an der Iberischen und Lateinamerikanischen Abteilung des Historischen Seminars der Universität zu Köln. Tag, Frau Schüller.
Guten Abend.
Also wirtschaftlich war Haiti ja ein absolutes Powerhouse, muss man sagen, unter französischer Herrschaft, Weltmarktführer für Zucker, Baumwolle und Kaffee. Aber wie sah es denn nach der Unabhängigkeit aus?
Ja, die erste Herausforderung oder die Hauptherausforderung nach der Unabhängigkeit war natürlich zum einen das, also die Entscheidung für eine Wirtschaftsordnung, das war ein ganz wesentlicher Punkt, aber gleichzeitig natürlich auch die Organisation des Staates. Und beides hing ja auch eng miteinander zusammen, weil die Wirtschaft letztlich ja auch den Staat finanzieren muss. Und die Umgebung, in der dieses unabhängige Haiti zustande kam, das waren halt europäische Sklavenhalterkolonien und die USA, die auch ein sklavenhaltender Staat waren. Mhm. Also Haiti, diese Unabhängigkeit, hat natürlich auch eine große Furcht in der Karibik hervorgerufen unter den Sklavenhaltern.
Dass andere das jetzt nachmachen könnten.
Ganz genau. Es lebten in den USA ja auch mehrere hunderttausend schwarze Sklaven. Und auf den anderen Karibikinseln und auch an den Küsten, also Venezuela zum Beispiel, hatte sehr viele Sklaven. Also man befürchtete, dass das sein könnte. Und Haiti musste halt jetzt zwei Dinge schaffen, nämlich seine Umgebung eigentlich davon überzeugen, dass es da nichts vorhatte. Und das haben die eigentlich auch immer gemacht. Die haben immer gesagt, dass sie nicht über die eigenen Grenzen hinaus das tragen wollen. Die haben zwar Bücher geschrieben, sich mit den Problemen der Sklaverei und so weiter beschäftigt und dazu auch eine Haltung eingenommen. Aber es gab eine Politik der Nichtintervention. Man wollte also seine Umgebung durchaus auch beruhigen.
Wenn Sie sagen, es gab eine Politik der Nichtintervention, wer hat diese Politik eigentlich gemacht? Also wer hatte im, sagen wir, neugeborenen Haiti eigentlich das Sagen?
1804 ist es unabhängig geworden, dann hat bis 1806 Dessalines, ein Schwarzer und ehemaliger Sklave, regiert. Aber interessant wird es dann ab 1806, weil da zerfiel Haiti in zwei Staaten. Zum einen in den Norden, der ein Königreich war, und in den Süden, der eine Republik war und der von Mulatten, also früheren Anciens Libres, das heißt Menschen, die in der Kolonialzeit freigelassen worden waren und weiße und schwarze Vorfahren hatten. Von denen wurde dieser Süden regiert und das war eine Republik. Während Henri Christophe, der König des Nordens, der war auch ehemaliger Sklave und schwarz. So, und diese beiden Staaten, das war im Grunde genommen das Experimentierfeld, das für die Zukunft Haitis dann wegweisend wurde, weil die zwei ganz unterschiedliche Konzepte hatten. Also einmal Monarchie versus Republik und dann im Norden unter dem Schwarzen Plantagenwirtschaft und im Süden in der Republik kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft. Im Norden Arbeitszwang, im Süden im Grunde laissez-faire. Das waren die beiden Experimente, die dann zeitgleich liefen bis 1818 bzw. 1820. Und dann starb der König im Norden und letztlich hat sich das zweite Konzept durchgesetzt. Also kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft, im Prinzip vor allem Kaffee wurde angebaut, während sich die Plantagenwirtschaft einfach von den im Süden lebenden Mulatten nicht durchsetzen ließ, also von den Anciens Libres, weil die halt über die Masse der schwarzen ehemaligen Sklaven herrschen mussten. Und die wollten eigenen Landbesitz. Wenn er auch noch so klein war, die wollten auf keinen Fall wieder auf Plantagen arbeiten.
Sie haben ja vorhin schon angesprochen, Frau Schüller, wie die USA sich das Ganze angeschaut haben und wie genau die auch nach Haiti geguckt haben. Und deshalb lassen Sie uns noch über einen Vorfall reden, der gut 100 Jahre nach der Revolution passiert ist, als die USA Haiti nämlich besetzten. 10 Jahre lang war Haiti amerikanisches Protektorat, vordergründig mit der Begründung, man wollte da mal für Ruhe und Ordnung sorgen, weil in Haiti gerade der Präsident gelyncht wurde und es politisch drunter und drüber ging. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Episode?
Also ich denke, das muss man in einem größeren Kontext sehen. Es ging natürlich auch um Haiti, sehr unsicherer Staat, um diese Zeit. Die Entwicklung, die ist nach der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann wirklich sehr schwierig gewesen. Aber das ist in einem größeren politischen Kontext zu sehen. Die USA verfolgten in dieser Zeit die sogenannte Big Stick Policy. Also es sollte europäischer Einfluss in der Karibik und in Mittelamerika zurückgedrängt werden und das notfalls auch mit Gewalt. Die Besetzung Haitis, denke ich, hat vor allem strategische Gründe. Die steht im Zusammenhang mit dem Panama-Kanal. Die USA hatten 1903 schon Panama aus dem kolumbianischen Staatsverband rausgelöst und das Land wurde dann de facto von den USA kontrolliert. 1914 wurde der Panama-Kanal eröffnet und die schnellste Verbindung von der Ostküste der USA zum Panama-Kanal, die führt zwischen Kuba und der Insel Hispaniola, also Haiti, Dominikanische Republik, hindurch. Und die USA haben seit 1898 ja schon Kuba kontrolliert und 1915 wurde dann eben Haiti besetzt und 1916 die Dominikanische Republik. Es ging tatsächlich strategisch darum, deutschen und französischen Einfluss aus der Karibik zurückzudrängen und sich die Kontrolle über den Panama-Kanal zu sichern. Interessant ist eigentlich, dass die USA bis heute die gesamte Region als ihre Interessenssphäre begreifen. Und aus heutiger Sicht insofern interessant, dass man Russland eigentlich ein Recht auf solche Interessenssphären einfach abspricht. Also bei der gesamten Diskussion um die Ukraine muss ich immer an den karibischen Raum denken, wo das eben ganz anders gehandhabt wird.
Sagt Karin Schüller, sie ist Professorin und Historikerin an der Universität zu Köln. Wir haben über Haiti gesprochen. Danke Ihnen, Frau Schüller.
Gerne.
Wir kommen zu einem sehr spannenden, weil sehr widersprüchlichen Punkt jetzt hier in eine Stunde History. Denn wir haben ja schon gehört, wie grauenvoll der Einfluss der Kolonialisten in Haiti war, wie schlimm dort auch die Franzosen geherrscht haben. Aber ohne Frankreich und ohne das Vorbild der Französischen Revolution 1789 hätte es 15 Jahre später wohl auch nicht die haitianische Unabhängigkeit und Revolution gegeben. Denn Matthias, Die französische Revolution hatte einen Einfluss auf die haitianische Revolution.
Und zwar einen ganz erheblichen, denn auf Haiti waren 95% der Menschen von den Menschenrechten ausgeklammert, die in Paris am 26. August 1789 verabschiedet worden waren. Also hatte die Verkündung in der französischen Hauptstadt auf Haiti natürlich extreme soziale und auch natürlich politische Sprengkraft. Der Aufstand der haitianischen Sklaven begann, nachdem ihre Forderung, dass die in Paris verkündeten Menschenrechte auch für sie zu gelten hätten, von den weißen Kolonialherren ignoriert wurden. Ende August 1791 eroberten die Aufständischen einen großen Teil der Insel und machten ihrer eigenen Sklaverei ein Ende.
Hat man das eigentlich in Paris irgendwie zur Kenntnis genommen?
Hat man. Denn in Paris erließ die Nationalversammlung im April 1792 ein Gesetz, wonach ihre Beschlüsse auch für die Bewohner sämtlicher Kolonien unabhängig von ihrer Hautfarbe gelten würden. Und sie schickten auch gleich Soldaten hinterher, die diesem Gesetz gegenüber weißen Siedlern und Kolonialherren den entsprechenden Nachdruck verleihen sollten. Aber die Haitianer organisierten sich auch selbst und stellten eine eigene Armee auf, die von François-Dominique Toussaint Louverture angeführt wurde. 1793 siegte dessen Armee und ein Jahr später war die Sklaverei auf Haiti abgeschafft. Auch ein britisches Expeditionsheer, das 1798 versuchte, die Insel von seinem Einfluss zu befreien, scheiterte an den Truppen eben jenes Louverture, der übrigens selber aus einer nach Benin verschleppten Familie stammte, also genau wusste, wogegen er und seine Soldaten kämpften.
Auf die Revolution folgte dann in Frankreich 1799 ein Mann, ein starker Mann namens Napoleon, der dann in Frankreich das Sagen hatte. Hat der irgendwann mal nach Haiti geschickt? Hat ihn das interessiert, was da auf der Insel passiert?
Ja, es hat ihn interessiert und es hat Krach gegeben. Und dieser Krach mit Napoleon entzündete sich an der damals als anmaßend empfundenen Aktion Louvertures, sich selbst als Gouverneur auf Lebenszeit auszurufen. Damit hatte er zwar genauso gehandelt wie Napoleon, der sich just zur gleichen Zeit die Krone eines französischen Kaisers auf Lebenszeit selber aufs Haupt gesetzt hatte, aber das war an den Augen von Napoleon natürlich etwas ganz anderes, was ihn dazu bewog, 1801 eine französische Streitmacht in die Karibik zu schicken. Zunächst gelang es den französischen Truppen, die Insel unter ihrer Kontrolle zu bringen, aber als Napoleons Plan bekannt wurde, auf Haiti die Sklaverei wieder einzuführen, flammten die Kämpfe natürlich erneut wieder auf. Und da Napoleon gleichzeitig, Stichwort Globalisierung, in Europa in Kämpfe mit England verwickelt war, konnte er keine weiteren Truppen nach Haiti schicken, sodass die Aufständischen nach einem letzten Gefecht Ende November 1803 schließlich endgültig die Oberhand behielten. Dieser Sieg brachte am 1. Januar 1804 die Unabhängigkeit der Insel, die bis dahin offiziell Saint-Domingue hieß. Mit diesem Tag der Unabhängigkeit wurde daraus Haiti.
Haiti ist unser Thema heute in der Einstunde History. Wenn wir hier heute über die Geschichte Haitis reden, eine Stunde History hier, dann müssen wir auch nochmal einen Teil unserer Sendung dem 20. Jahrhundert widmen. Denn da taucht ein Typ auf der Bühne der Weltgeschichte auf, den wir vor allem unter dem Namen Papa Doc kennen. Über diesen Mann und diesen Abschnitt der haitianischen Geschichte reden wir mit Hans-Christoph Buch, Schriftsteller und Reporter, der Haiti oft bereist hat, der diese Zeit von Papa Doc auch selbst mitbekommen hat. Und Herr Buch, wenn ich recht informiert bin, hat ihr Großvater als Apotheker in Haiti gearbeitet und ihre Großmutter ist auch selbst Haitianerin gewesen.
Ja, genau so ist es. Der hat nicht nur dort gearbeitet, der liegt dort begraben. Meine Familie ist also großväterlicherseits deutsch-haitianischen Ursprungs. Mhm.
Dann reden wir über Papa Doc, der natürlich auch einen stinknormalen bürgerlichen Namen hatte, und zwar François Duvalier. Und dieser Herr Duvalier wird 1957 Präsident von Haiti. Wer war das?
Das war ein Landarzt aus bescheidenen Verhältnissen. Er hatte in den 20er Jahren, als Haiti von den USA besetzt war, Artikel veröffentlicht über Voodoo und die afrikanischen Traditionen in Haiti. Er war also unter Intellektuellen bekannt, aber kein großer Theoretiker. Und er hatte Medizin studiert und in den USA eine Ausbildung gemacht und war auch Minister für Gesundheit gewesen unter einer linken Regierung Ende der 40er Jahre. Man gab ihm eigentlich keine Chance, die Wahlen zu gewinnen. Er war der Außenseiter in diesem Wahlkampf 1957.
Das heißt, er ist erst einmal ganz, ich sag mal, ordinär zu Wahlen angetreten.
Er ist ganz normal angetreten und galt als fünftes Rad am Wagen, denn die Konkurrenten, die zur Macht strebten, das waren alles hochkarätige Politiker, die sich aber gegenseitig schachmatt setzten. Und man muss wissen, in Haiti geht es nicht so sehr um links oder rechts, sondern um die Hautfarbe. Schwarz oder hellerhäutig. Weiße spielen dort kaum eine Rolle, hätten auch keine Chance bei der Wahl. Aber es gibt einen versteckten Konflikt, den man nicht gern offen benennt, zwischen den Mulatten, so heißen die offiziell, und der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Und die drei Vollblutpolitiker, die zur Macht strebten, das waren alles Mulatten, die schon politische Erfahrung hatten, während Duvalier ein Außenseiter war, der stotternd Französisch sprach und dem man keine Chance einräumte.
Aber das brachte ihm Sympathien ein bei der Bevölkerung.
Genau das machte ihn bei der Bevölkerung sympathisch. Und als die anderen drei Kandidaten sich gegenseitig ausgetrickst hatten, da schlug seine Stunde und er hat die Wahl wirklich gewonnen. Die war nicht gefälscht, obwohl in Haiti immer bei Wahlen manipuliert wird. Er hat gewonnen und entpuppte sich dann schon nach kurzer Zeit als ein Diktator, der nicht von der Macht ablassen wollte und der Haiti bis heute im Negativen geprägt hat.
Ein brutaler Diktator.
Ein brutaler, ja sogar grausamer und blutrünstiger Herrscher, der nicht nur seine Gegner aus der Opposition, sondern auch seine Anhänger terrorisierte, also fast wie Stalin oder Hitler, der übrigens als Vorbilder gepriesen hat. Er glaubte, er sei der wiedergeborene Messias für Haiti und verglich sich selber mit Mao Zedong, Atatürk, Jesus Christus, Mohammed, aber auch mit de Gaulle. Also ein wirklich halb verrückter, sehr gefährlicher Politiker. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist die Rolle des Voodoo-Kults in der ganzen Geschichte.
Die sah aus wie genau?
Er war wohl selbst ein Voodoo-Priester und er hat den Voodoo benutzt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Bevölkerung, gerade die Armen und die Bauern im Landesinnern, sind sehr abergläubisch. Er kostümierte sich immer wie der Totengott, Baron Samstag, in schwarzem Anzug mit Krawatte und Hut und dunkler Brille. Und er soll selbst bei Folterungen und Hinrichtungen anwesend gewesen sein und hat, wie gesagt, nicht nur Gegner, sondern auch seine Anhänger terrorisiert.
Und er hatte seine eigenen Killerkommandos auf den Straßen.
Ja, er hatte eine Geheimpolizei, die nannte sich Tonton Macoutes. Das heißt so viel wie Knüppel aus dem Sack oder Knecht Ruprecht, der mit dem Nikolaus zusammen auftritt. Und diese Tonton Macoutes wurden gar nicht bezahlt, konnten dafür aber stehlen, morden, vergewaltigen, so viel sie wollten. Und das waren oft Analphabeten, Bauern aus dem Landesinnern, die in die Stadt gekarrt wurden und sozusagen Rache nahmen an der Oberschicht. Leider hat das in Haiti Tradition, denn Haiti ging hervor ursprünglich aus einem Sklavenaufstand. Und dessen Anführer hatte die Parole ausgegeben, Köpfe abschneiden und Häuser niederbrennen. Das war um 1800. Und jetzt, 1957, vor allem in den Jahren danach, hat Papa Doc diese Tradition wiederbelebt und mit Hilfe seiner Schlägerkommandos und Killerkommandos das Land in Angst und Schrecken versetzt. Nach seiner Herrschaft war nichts mehr wie vorher. Haiti war international isoliert. Die Wirtschaftskraft ging gegen Null. Es wurde nichts mehr exportiert.
Er ist ja auch bis zu seinem Tod im Amt geblieben.
Er blieb bis zu seinem Tod im Amt und hat noch den eigenen Sohn als Nachfolger eingesetzt, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Der war weniger grausam, weniger blutrünstig, aber die Diktatur blieb erhalten. Die Tonton Macoutes, die Geheimpolizei auch. Aber Baby Doc liberalisierte die Wirtschaft und öffnete Haiti für ausländisches Kapital.
Sagt Hans-Christoph Buch, Schriftsteller, Reporter, der Haiti vielmals bereist hat, selbst haitianische Familiengeschichte hat und der hat uns eben dieses Land und die Zeit Paradox erklärt hier in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Buch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Von der Revolution 1804 zur Diktatur von Papa Doc sind wir jetzt im Hier und Heute angekommen. 2019. Was ist Haiti für ein Land? Denn um Haiti geht es heute hier in Eine Stunde History. Reden wir drüber mit unserer Korrespondentin für Mittelamerika, mit Anne-Kathrin Mellmann. Hi Anne.
Hallo Markus.
Wie lebt es sich denn auf Haiti? Also ich würde annehmen, sehr schlecht, denn es ist das einzige amerikanische Land, also wenn man Nord-, Mittel- und Südamerika zusammennimmt, das es auf die Liste der am wenigsten entwickelten Länder schafft.
Ja, das ist auch immer noch so, leider. Manchmal habe ich so den Eindruck, Haiti ist wirklich so ein hoffnungsloser Fall. Und da findet wirklich kaum Entwicklung statt. Haiti ist eines der ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre oder das ärmste Land mit einer Armut von 80%. 24% leben in extremer Armut. Und extreme Armut in Haiti bedeutet also wirklich nicht genug zu essen zu haben, im Müll nach Essensresten suchen zu müssen, keine Schulbildung zu bekommen, denn die Schulen kosten Geld. Deswegen ist die Analphabetenrate dort auch so extrem hoch. Bei über 50%.
Das ist die wirtschaftliche Lage, auch die soziale Lage. Wie sieht es denn aber politisch aus? Weil seit der Unabhängigkeit Haitis ging es ja immer ziemlich hin und her. Ne? Diktaturen, Republiken, selbsternannte Kaiser. Wir haben hier schon über Papa Doc gesprochen. Und man könnte sagen, auch bis heute hat sich das nicht so richtig stabilisiert.
Hat es auch leider nicht. Also Haiti zeichnet sich wirklich aus durch eine extreme politische Instabilität. Im Moment gibt es einen Präsidenten, der noch relativ fest im Sattel sitzt, Jovenel Moïse, aber er steht auch kräftig unter Druck, denn die Situation ist mal wieder sehr desolat, katastrophal. Seit Wochen gibt es dort Proteste auf den Straßen, in den großen Städten, nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Land, Straßenblockaden, weil es einen skandalösen Fall von Korruption gegeben hat von Seiten des Staates. Da sind in einem Entwicklungsprogramm von Venezuela, das heißt Petrocaribe, Milliarden US-Dollar verschwunden, die der Staat eigentlich hätte nutzen sollen für Sozialprogramme. Also das macht die Lage im Moment sehr brenzlig, weil, das muss man auch dazu sagen, sich die UN-Stabilisierungsmission MINUSTAH, die dort lange stationiert war, viele Jahre mit bis zu 10.000 Mann im Einsatz zurückgezogen hat aus Haiti vor ungefähr einem Jahr, jetzt nur noch mit einer ganz, ganz kleinen Mannschaft vertreten ist, die sich dort um die Polizeiausbildung kümmert, aber eben keine Einsatzkräfte mehr hat, die im Falle des Falles tatsächlich auch für Ruhe und Stabilität und Ordnung sorgen könnten. Und deshalb wird das natürlich auch gerade wieder von einigen politischen Kräften ausgenutzt, die ein Interesse daran haben, dass die Situation instabil und desolat ist.
Gibt es denn unter den Haitianern eigentlich irgendwie eine Art Geschichtsbewusstsein? Also weiß man etwas über Papa Doc, über die Diktatur, auch über diese vielen Präsidentenwechsel, die du gerade angesprochen hast? Ist das den Leuten, sag ich mal, also haben die das parat?
Sehr, sehr wenige leider. Und das liegt auch an der schlechten Bildung dort daran, dass einfach sehr wenige Leute überhaupt zur Schule gehen. Manche sehen nie eine Schule. Und deswegen herrschen da auch manchmal noch seltsame Vorstellungen vor. Vieles ist Hörensagen. Also ich habe in Haiti schon häufiger mal erlebt, dass mir Leute gesagt haben, dass die Diktatur doch eigentlich auch eine ganz gute Zeit war. Denn in der Zeit gab es wenigstens relative Stabilität und Ordnung. Vergessen dabei auch immer gerne, was das für brutale und gewaltsame Zeiten waren. Denn diese Diktatoren hatten ihre Schlägertrupps im Einsatz, die die Bevölkerung terrorisiert und drangsaliert haben und gemordet haben, die Tonton Macoud. Und auch heute gibt es solche Strukturen noch. Also tatsächlich hat sowas überdauert. Haiti ist immer noch sehr, sehr gewalttätig, sehr gewaltsam. Es gibt immer noch sehr viele politische Kräfte, die dort ihre eigenen Schlägertrupps im Einsatz haben. Das dauert bis heute so an.
Und ist Haiti, Anne, würdest du so weit gehen zu sagen, dass Haiti dann heute ein Failed State ist?
In Teilen, glaube ich, ist das so. Ein gescheiterter Staat zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Staat die Grundbedürfnisse der Bevölkerung nicht mehr decken kann. Und wenn man sieht, dass 80% der Bevölkerung, und möglicherweise ist das noch eine ja freundlich kalkulierte Zahl, in Armut leben und so viele in extremer Armut und mehr als die Hälfte der Bevölkerung Analphabet ist, also der Staat auch gar kein Bildungssystem zur Verfügung stellt, zu dem alle Zugang haben können, dann würde ich sagen, ja, er ist ein in Teilen gescheiterter Staat, auf jeden Fall ein sehr, sehr schwacher Staat, weil dieser extreme Korruptionsfall, um den es dort gerade geht, wegen dem es so viele Proteste gibt, zeigt ja auch, dass dieser Staat im Grunde nur dafür dient, damit sich eine kleine, korrupte Elite, die bislang immer schon reiche Oberschicht, das Geld in die eigenen Taschen wirtschaftet, aber sich nicht um die verarmte Bevölkerung kümmert.
Also Anne, du nennst Haiti in Teilen sogar ein Failed State. Ist das auch der Grund, warum in den letzten Jahren wirklich Millionen Menschen das Land verlassen haben?
Das ist auf jeden Fall ein Grund, weil die Menschen für sich dort überhaupt gar keine Perspektive sehen, vor allen Dingen die jungen Leute nicht. Es gibt halt keine gut bezahlte Arbeit, es gibt keine Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn man arm geboren wird in diesem Land, dann bleibt man auch arm und deswegen laufen so viele Menschen weg. Ein Problem allerdings in letzter Zeit ist, dass sich diese vielen Ventile, die es da so gegeben hat, für die Flucht geschlossen haben. Zum Beispiel sind Zehntausende nach Südamerika gegangen, nach Brasilien zunächst, um dort mitzuhelfen in großen Infrastrukturprojekten, Bauprojekten, die es heute nicht mehr gibt. Deswegen ist Brasilien keine Option mehr. Chile leider auch nicht mehr. Dort sind Zehntausende hingegangen, aber dieses Ventil hat sich geschlossen. Die USA genauso, die ihre Einwanderungspolitik gegenüber den Haitianern geändert hat und viele Gründe für humanitäres Asyl nicht mehr gelten lässt. Deswegen sitzen auch so viele Haitianer in Mexiko fest an der US-mexikanischen Grenze. Und das glaube ich, dass diese Optionen jetzt wegfallen für die Haitianer, erhöht auch den innenpolitischen Druck auf die derzeitige Regierung und möglicherweise schafft das auch dieses große Protestpotenzial wegen der aktuellen Korruptionsskandale, weil die Leute halt auch die Möglichkeit nicht mehr haben, sich Alternativen zu suchen. Sie müssen dort in diesem Land bleiben.
Hast du eine Idee, wie man Haiti helfen könnte? Du hast ja vorhin schon den Abzug der UNO-Mission beklagt. Ist das so eine Sache, wo man vielleicht wieder von Seiten der UN mehr investieren müsste, könnte, sollte?
Ich glaube, das wäre eigentlich begrüßenswert für Haiti. Auf der anderen Seite sagen die Haitianer auch immer selbst, wir wollen hier keine UN-Truppen, keine UN-Blauhelme im Land haben. Wir können unsere Angelegenheiten selbst erledigen. Und wir möchten nicht unterdrückt werden von irgendwelchen fremden Mächten. Worauf man immer achten muss, ist bei jeglicher Art von Hilfe, genau zu schauen, wo geht die Hilfe hin, in wessen Hände gerät diese Hilfe. Und ich denke, Entwicklungshilfe ganz konkret an Bedingungen zu knüpfen, kann nicht schaden. Eine Bedingung könnte zum Beispiel sein, die Institutionen des Staates zu stärken, dass Haiti sich mehr in Richtung eines wirklichen Rechtsstaats entwickelt, dass die Polizei gestärkt wird, die eigenen Sicherheitskräfte und wirtschaftlich ganz, ganz wichtig ist, dass man da nicht einfach nur Almosen verteilt, sondern dafür sorgt, dass Haiti sich selbst helfen kann. Haiti hängt nicht nur von fremder Hilfe ab, sondern auch ganz stark von Importen. In diesem Land wird eigentlich nichts mehr selbst produziert. Die Landwirtschaft reicht nicht zur Versorgung der eigenen Bevölkerung. Und wenn man Haiti will, dann muss man schauen, dass die Eigenproduktion dort wieder stärker wird.
Anne-Kathrin Mellmann, unsere Korrespondentin für Mittelamerika über Haiti 2019. Danke dir, Anne.
Gern.
Es sieht einfach nicht gut aus für Haiti 2019 und Gründe dafür haben wir heute in der Geschichte wie im Hier und Jetzt gesucht. Matthias, wir haben eben gehört, Haiti kommt weder politisch noch ökonomisch so richtig auf die Beine und dazu kommen dann ja auch noch, haben wir in den letzten Jahren beobachtet, fürchterliche Erdbeben und andere Naturkatastrophen, die die Insel irgendwie auch fertig machen.
Das kann man wirklich genau so sagen. Zwischen 1701 und 2018, das kann man bei Wikipedia nachlesen, gab es 16 Erdbeben, von denen 10 einen Tsunami auf Haiti oder in Haiti nach sich zogen. Das letzte ganz schlimme Erdbeben war im Januar 2010 mit 300.000 Toten, so viel jedenfalls nach Regierungsangaben. Die Insel liegt genau über der karibischen und der nordamerikanischen Platte, was für diese große Zahl von schweren Erdbeben sicher verantwortlich ist. Wenn man nun bedenkt, dass das Pro-Kopf-Einkommen bei knapp 1.800 US-Dollar pro Jahr liegt, das Bruttoinlandsprodukt zu den geringsten in der Welt gehört und gleichzeitig ein signifikant steigendes Bevölkerungswachstum verzeichnet wird, dann sind die Zukunftsaussichten nicht rosig. Und bei alledem darf man nicht vergessen, dass Haiti seine Unabhängigkeit teuer erkauft hat. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch mussten Tributzahlungen an Frankreich geleistet werden, die die eigene Wirtschaftskraft überstiegen. Das hat Folgen bis heute, die durch einen kaum nachvollziehbaren Export von Nahrungsmitteln und eine jahrzehntelange Misswirtschaft natürlich noch verschärft wurden.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, Abhilfe oder Besserung ist nicht wirklich in Sicht.
Naja, also die westliche Welt könnte natürlich mehr finanzielle oder materielle Hilfe gewähren, als sie es jetzt ohnehin schon tut. Aber angesichts der Not und der Missstände ist es schwer, eine Summe zu benennen, die ausreichen würde, diese Mängel auch nur annähernd zu beheben.
Ich denke, was Leute oft zum Spenden bewegt, so einfach dieser Mechanismus auch sein mag, ja, das sind grauenhafte Bilder im Fernsehen, wenn man mal wieder eine Katastrophe sieht, wenn eine Katastrophe hereinbricht und darüber berichtet wird. Und über diese Macht des Fernsehens wollen wir eigentlich nächste Woche auch sprechen, denn das war's für diese eine Stunde History. Danke dir, Matthias. Nächste Woche nämlich geht es um eine Filmreihe, die vor 40 Jahren, 1979, das erste Mal im deutschen Fernsehen lief und den Titel trägt Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Was diese Reihe, ein Vierteiler, bei den Deutschen ausgelöst hat, darum geht es dann nächste Woche in einer Stunde History. Markus Dichmann ist mein Name, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.